Ja, dein letztes Buch hast du über Rosa Luxemburg geschrieben. Das ist ja aber gar nicht das erste Mal, dass du dich mit Luxemburg beschäftigt hast. Du hast schon Anfang der 90er Jahre Sachen zu Luxemburg veröffentlicht. Was war das denn für dich ursprünglich für ein Motiv oder für einen Anlass, ja, dich dieser Denkerin zuzuwenden? Warum Luxemburg?
Also das hatte damals zwei Gründe. Zum einen, ich war in den 80er Jahren bei den Grünen. Das ist sozusagen eine Jugendsünde von mir, eine politische. Und damals gab es den Streit um Regierungsbeteiligungen und dahinter stand auch die Frage, ist sowas wie grüner Kapitalismus möglich? Und ich gehörte zu der Fraktion, die beides verneint hat und wir hatten uns gestützt unter anderem auch auf Rosa Luxemburg, die ja Regierungsbeteiligungen immer für grundsätzlich falsch hielt. Ich glaube, das ist auch bis heute eine interessante Diskussion. Die Linkspartei oder die neue Vorsitzende Henning Welsow hat sich ja auch geäußert, unbedingt Regierungspartei zu werden. Und für Luxemburg war das No-Go, weil Linke an der Regierung immer bedeutet, dass man den idealen Gesamtkapitalisten geben muss, dass man das Ziel der radikalen Veränderung aufgibt und am Ende dann nicht mal die versprochenen Reformen umsetzt. Kann man an den Grünen sehr schön sehen, die in ihrer Regierungszeit mit Gerhard Schröder zusammen Hartz IV durchgesetzt haben und den Krieg gegen Jugoslawien geführt haben. Das war so das eine Motiv und das andere sehr unmittelbar damals war die Auseinandersetzung in der DDR 1988, als eine Gruppe von DDR-Bürgern bei der Gedenkveranstaltung für Luxemburg und Liebknecht aufgetreten sind mit einem Transparent und diesem Spruch, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, was dann in der DDR zu einigen Aufregungen führte. Und Helmut Kohl hat im Bundestag Rosa Luxemburg dann zitiert als Kronzeugin gegen den real existierenden Sozialismus. Und das war dann damals für mich so der Anlass, mich in meiner Magisterarbeit mit dem Demokratiebegriff von Rosa Luxemburg auseinanderzusetzen. Also so lang geht es jetzt schon zurück.
Also es klingt in deiner Antwort an, Gedanken von Rosa Luxemburg, Auseinandersetzungen, die sie geführt hat, tragen mit in die jüngere Geschichte und auch in die Gegenwart mit hinein. Ja. Jetzt also dieses neue Buch über Luxemburg, der Titel ist ja genau, die Revolution ist großartig, was Rosa Luxemburg uns heute noch zu sagen hat. Was hast du dir denn in diesem Buch vorgenommen? Also was für ein Ansatz war das, wie bist du vorgegangen?
Ja, also ja, ich habe gesehen, dass Rosa Luxemburg in vielen Diskussionen immer wieder auftaucht oder man sich Leute auf sie beziehen, sei es jetzt mit dem Begriff revolutionäre Realpolitik, sei es in Diskussionen über das Verhältnis zum globalen Süden, wo das wichtig ist. Dann ist mir auch nochmal so ein bisschen klar geworden, diese Auseinandersetzung über die Novemberrevolution und den Ersten Weltkrieg, was sie dazu zu sagen hatte, das wurde ja jetzt zu den ganzen 100-jährigen Jubiläen wieder aktuell, wo Luxemburg 1915 schon ganz klar sagt, Deutschland ist der Hauptschuldige am Ersten Weltkrieg, was ja 2014 in der Bundesrepublik nochmal diskutiert worden ist, vor dem Hintergrund dieses Buches Die Schlafwandler, also wo der Autor versucht hat, Deutschland sozusagen zu entschuldigen und zu entlasten. Alle europäischen Regierungen seien da so reingetappt. Also da hat man dann gesehen, das ist irgendwie doch immer noch interessant und vor allen Dingen auch, in dieser Broschüre von 1915 taucht ja diese Parole auf Sozialismus oder Barbarei, was sich im Nachhinein als eine Prophezeiung herausgestellt hat, wenn man dran denkt, Faschismus, Shoah, Zweiter Weltkrieg. Aber was für uns auch heute immer noch aktuell ist, die sozialen Widersprüche, die ökologische Zerstörung, das enorme regressive und faschistische Potenzial, was wir bei den AfD-Wahlerfolgen sehen können, aber auch bei den Querdenkeraufmärschen. Und da gibt es also viele Punkte, wo ich finde, es ist interessant, Luxemburg zu lesen und zu gucken, wie hat sie damals argumentiert. Es ist natürlich immer zeitgebunden und man muss dann rausdestillieren, was wirklich noch interessant ist. Und der andere Aspekt war für mich aber auch wichtig, dass Rosa Luxemburg manchmal auch einen ziemlichen Unsinn von sich gegeben hat. Es gab 1913 in der SPD die sogenannte Gebärstreikdebatte. Und da war die ursprüngliche Intention eigentlich sehr positiv, nämlich man macht Aufklärung, man informiert über Verhütungsmittel und versucht auf die Art und Weise den Arbeiterinnen zu helfen, um weniger Kinder zu kriegen und deren Situation zu verbessern. Das wurde dann überformt von den Befürwortern mit eugenischen Argumenten und mit der Vorstellung, wenn Frauen keine Kinder gebären, dann bricht der Kapitalismus zusammen. Deswegen Gebärstreikdebatte. Und die Rosa Luxemburg hat sich da eingemischt in die Diskussion und hat dann gesagt, nein, weniger Kinder, weniger Arbeiterkinder ist schlecht, weil das bedeutet weniger Soldaten der Revolution. Das ist ziemlich martialisch, das ist bevölkerungspolitisch argumentiert und es zeigt auch, dass sie ziemlich wenig Ahnung davon hatte, in welchem Elend viele Arbeiterinnen damals gelebt haben und was auch zusammenhängt mit der Familiengröße. Also das heißt, insofern ist dieses Buch auch teilweise sehr kritisch gegenüber Luxemburg und auf der anderen Seite der Versuch, so ein paar Punkte rauszudestillieren, die vielleicht für uns heute noch wichtig sind.
Ja, was ich an deinem Buch spannend finde, ist, dass du sozusagen ja gar nicht nur an Rosa Luxemburg klebst, sondern quasi von Motiven von Luxemburg ausgehst, um dann aber auch so eigene Exkurse mit einzuflechten, eigene Positionen zu erarbeiten. Und ich würde gerne ein paar Motive deines Buches hier im Gespräch aufgreifen und würde sagen, ein sehr relevantes Thema ist die Frage der Nation. Rosa Luxemburg hat ja am Anfang innerhalb der polnischen Sozialdemokratie gewirkt und sie hat in diesem Kontext gesagt, wir als polnische Sozialdemokraten, wir als polnische Sozialisten, wir sollten uns nicht für das nationale Selbstbestimmungsrecht Polens aussprechen. Also da ging es ja sozusagen um die nationale Unabhängigkeit Polens gegenüber dem russischen Zarenreich, zu dem es ja gehörte. Was würdest du sagen, in was für einem Kontext, vor welchem Hintergrund hat Rosa Luxemburg da so eine Position gegen die nationale Unabhängigkeit bezogen?
Ja, diese Positionierung gegen die Unabhängigkeit Polens, das damals ein Teil des zaristischen Russlands war sozusagen ihr Entree auf der internationalen Bühne der sozialistischen Bewegung, wo sie sich klar positioniert hat, auch gegen die polnische sozialistische Partei, das war die 1892 gegründet worden ist und Luxemburg und ihre Freundinnen und Freunde haben dann eine eigene Partei gegründet, die eben diese Unabhängigkeit abgelehnt haben und für sie gab es zwei wesentliche Argumente. Das eine Argument war, dass sie der Auffassung war, der polnische Kapitalismus würde sich besser innerhalb dieses zaristischen Russland entwickeln. Da hat sie sich einfach geirrt. Das ist in ihrer Dissertation auch eingeflossen. Das ist das Thema ihrer Dissertation. Da lag sie falsch. Das andere Argument war ihre Befürchtung, dass sich die Arbeiterinnen spalten an der nationalen Frage. Also dass dann auf einmal russische und polnische ArbeiterInnen gegeneinander stehen. Und für sie war zentral der gemeinsame Kampf gegen den Zarismus, der gemeinsame Kampf in Russland und Polen gegen das diktatorische Regime und für den Sturz dann des Kapitalismus in der zweiten Etappe. Und ihre Vorstellung war, man würde sozusagen in der ersten Etappe das Zarenreich, die Diktatur stürzen, man würde sozusagen eine fortschrittlich bürgerlich-demokratische Regierung bekommen und das Zarenreich in eine Föderation umwandeln, innerhalb derer dann das polnische Gebiet einen autonomen Status bekommen würde. Also eine föderalistische Idee.
Du hast es jetzt schon angedeutet, dass auch da sozusagen Luxemburgs Denken nicht ohne Widersprüche ist. Und in deinem Buch führst du das auch aus, dass Rosa Luxemburg ja sozusagen gar nicht unbedingt grundlegend Einspruch erhoben hat gegenüber ja einem Denken, das Menschen in Nationen einteilt. Was würdest du denn sagen, kann man trotzdem mit Luxemburg und mit dem, was sie da sozusagen eingebracht hat in diese sozialdemokratische Debatte, kann man mit ihr trotzdem auch eine grundlegende Kritik der Nation machen?
Also ich würde mal sagen, der Rudolf Rocker, der Anarchist, der dann später ein dickes Werk über Nationalismus geschrieben hat, das ist ein Werk, was viel grundsätzlicher ist, viel grundsätzlicher auf ideologische Fragen eingeht. Das hat die Luxemburg nicht gemacht. Ihre Argumentation ist teilweise sehr ökonomistisch, dass sie sagt, der Kapitalismus hat die Tendenz zur Zentralisierung und deswegen sei auch die Kleinstaaterei unsinnig. Das hat sie dann teilweise auch so eurozentristisch gewendet, also auf dem Balkan, die Unabhängigkeit vom Osmanenreich ist richtig, weil die Nachfolgestaaten sich besser kapitalistisch entwickeln können, aber in anderen, im Zarenreich wäre es falsch. Also das ist so, da kann man sie kritisieren. Der andere Punkt ist, auch die Luxemburg spricht von einer nationalen Kultur, die gefördert werden soll. Also auf der Ebene hat sie eigentlich keine antinationale Position. Aber die beiden Punkte, finde ich, die wichtig sind und wo wir bis heute anknüpfen können. Jetzt denken wir mal an die Diskussion über Katalonien, wo ein Großteil der Linken den Unabhängigkeitskampf unterstützt hat oder immer noch unterstützt. Da, glaube ich, ist sie schon wichtig und zwar, weil sie zwei Argumente stark macht, die ich für richtig halte. Nämlich erstens, dass sie sagt, die Fokussierung auf die nationale Befreiung verdrängt und ersetzt das Prinzip des Klassenkampfes. Die Menschen kämpfen nicht mehr für die soziale Befreiung, sondern für einen neuen Nationalstaat. Und anstelle des Klassenbewusstseins tritt die nationale Ideologie, zugespitzt könnte man sagen, die Ideologie der Volksgemeinschaft. Und das zweite Argument ist, dass sie sagt, die neuen Nationalstaaten würden genauso repressiv sein und Minderheiten unterdrücken wie die bestehenden Staaten. Das war regelrecht prophetisch gesprochen. Sie schreibt 1918, da zerfallen also das Zarenreich und auch das Osmanische Reich und das Habsburgerreich in Nationalstaaten. Und sie schreibt, vermoderte Leichen steigen aus hundertjährigen Gräbern und aus allen diesen jungen Nationen, die wie Lämmer weiß und unschuldig auf die Grasweide der Weltgeschichte hüpfen, blickt schon der Karfunkelblick des grimmigen Tigers. Und wenn wir uns erinnern an die 90er Jahre, den Zerfall Jugoslawiens, dann, das ist genau das, was Luxemburg meinte, dass diese neuen Nationalstaaten nicht weniger repressiv, nicht weniger nationalistisch und autoritär gegenüber Minderheiten vorgehen. Beide Argumente sind, glaube ich, richtig und werden auch für heutige Diskussionen immer noch wichtig.
Nun war ja ein sehr wichtiger Teil der theoretischen Arbeit von Rosa Luxemburg, dass sie das marxische Denken weiterentwickeln wollte, also dass sie die Kritik der politischen Ökonomie auf die Höhe der Zeit bringen wollte. Und dazu gehört auch, sie beteiligt sich an den Auslegungsdebatten um das Kapital von Karl Marx. Mhm. Und genau in diesem Kontext ist ja auch ihr Hauptwerk zu verorten, die Akkumulation des Kapitals, ein Buch, das 1913 erscheint. Und in diesem Buch geht sie aus vom zweiten Band des Kapitals. Und man kann vielleicht sagen, sie laboriert da auch so ein bisschen an den offenen Problemen der marxischen Kapitalismuskritik. Wie kann man das denn vielleicht zusammenfassen? Was ist denn Ausgangspunkt, was ist Fragestellung von diesem Buch, die Akkumulation des Kapitals?
Ich versuche es möglichst einfach zu halten. Es ist so, wie du sagst, sie knüpft an den zweiten Band des Kapitals, wo Marx so ein Schema entwickelt und ein Modell entwickelt und sagt, teilen wir mal die kapitalistische Ökonomie in zwei Gruppen auf. Die einen stellen Konsumgüter her und die anderen stellen Maschinen her, sehr grob gesagt. Und wenn die jetzt miteinander diese Waren, die die jeweiligen Sektoren produzieren, wenn die ausgetauscht werden, welche Zahlen muss man da einsetzen, dass sozusagen immer alle Waren auch einen Käufer finden? Und die Luxemburg sagt dann, knüpft da an und sagt, nein, in der Realität würde das nie aufgehen, sondern es würden immer Waren übrig bleiben. Die finden keinen Käufer. Das ist sozusagen der theoretische Background. Und sie hat jetzt den Anspruch, diesen Fehler von Marx zu korrigieren. Meiner Meinung nach hat sie den Marx da falsch verstanden, weil es ist ein Modell. Er hat überhaupt nicht den Anspruch, damit Realität abzubilden. Er sucht sich die Zahlen, die passen, um einfach zu zeigen, wie es im Modell funktionieren würde. Aber sei es drum. Also Luxemburg knüpft da an und ihre These ist, der Kapitalismus braucht nicht kapitalistische Sphären, um überhaupt existieren zu können. Kapitalismus bedeutet Akkumulation, bedeutet Wachstum. Es werden immer mehr Güter und Dienstleistungen produziert und die müssen auch einen Markt finden und dieser Markt ist in den nicht kapitalistischen Sphären. Das waren damals das, was man als koloniale Gebiete bezeichnet hat oder auch halbkoloniale Gebiete. Heute würden wir sagen der globale Süden. Also Warenexport ist notwendig, sagt die Luxemburg, damit der Kapitalismus funktioniert. Und in diesem Prozess der Durchdringung von nicht-kapitalistischen Sphären, so sagt sie, werden diese Sphären zerstört, werden selber in kapitalistische Ökonomien verwandelt. Und wenn sozusagen auf diesem Planeten keine andere Wirtschaftsform mehr da ist als der Kapitalismus, es also kein Außen mehr gibt, wo man Waren exportieren kann, dann bricht der Kapitalismus zusammen. Das ist, was sie wollte beweisen, theoretisch, mathematisch beweisen, dass der Kapitalismus zusammenbrechen muss. Und diese Vorstellung, der Kapitalismus muss zusammenbrechen, ist für sie die Grundlage dessen, dass überhaupt sowas wie Sozialismus möglich ist. Meiner Meinung nach ist es ein sehr deterministisches Konzept, ein sehr mechanistisches Konzept. Es ist auch überholt, denn heute haben wir eine Situation, wo es eigentlich praktisch kaum noch irgendwelche nicht-kapitalistischen Sphären gibt. Und trotzdem glaube ich, dass der Kapitalismus daran nicht zusammenbrechen wird. Was interessant ist an diesem Hauptwerk und weswegen sich heute viele Leute damit beschäftigen, ist, dass sie da nebenbei sozusagen zur Illustration, aber es ist nicht ihre Hauptthese, beschreibt, was der europäische Kolonialismus und Kapitalismus in Afrika, Asien anrichtet, also die Blutspur, die da gezogen wird. Und ich glaube, das so ins Bewusstsein zu rücken und aufzugreifen, ist das Verdienstvolle an, an Luxemburgs Werk und da haben ja auch eine Reihe von neueren Autoren wieder dran angeknüpft.
Das ist auch so ein bisschen meine Leseerfahrung bei Rosa Luxemburg, dass ich so das Gefühl habe, durch viele ihrer Texte zieht sich so ein Widerspruch, nämlich auf der einen Seite ja das, was sozusagen diesen demokratischen Sozialismus ausmacht, Spontaneitätstheorie, ja, das Denken immer von der Basis her und auf der anderen Seite aber dann doch auch dieser krasse ökonomische Determinismus. Ja. Und das bleibt irgendwie so unaufgelöst, habe ich so das Gefühl.
Ja, ich sehe es so ähnlich. Also man findet immer das eine und dann gibt's wieder an einer anderen Stelle, oft wenn sie kritisiert wird, ja. Also sie wurde zum Beispiel schon frühzeitig deswegen kritisiert und dann gibt's einen Brief, wo sie sagt, nein, das ist nicht so gemeint, als würde die Ökonomie wie eine Lokomotive voransausen und der Rest der Gesellschaft wie so Waggons an dem Zug hinterhergezogen werden, so sei es nicht. Also dann nimmt sie es wieder zurück. Und grundsätzlich kann man sagen, meiner Meinung nach ist sie zunächst mal sehr stark in diesem deterministischen Denken verhaftet und die Erschütterung in diesem Denken tritt eigentlich mit dem Ersten Weltkrieg ein. Also, weil sozusagen die Welt bricht zusammen, die Barbarei tritt in Erscheinung und auf einmal ist es gar nicht mehr so sicher, ob wirklich der Sozialismus hinter den Katastrophen dann anfängt. Das ist ja so immer ihre These. Der Kapitalismus geht dem Ende zu, wir erleben eine lange Periode der Schlusskatastrophen, so sagt sie, und am Ende kommt der Sozialismus. Und diese Gewissheit, dieser Optimismus, den wir heute wahrscheinlich kaum noch nachvollziehen können, der zerbricht so ein bisschen im Ersten Weltkrieg und sie kommt zu dieser These Sozialismus oder Barbarei. Da ist die Geschichte ja offen, nicht mehr vorherbestimmt. Das finde ich ist ganz interessant, aber es zieht sich so durch die Texte durch, da würde ich dir zustimmen, so ein bisschen dieses Hin und Her.
Ich habe hier mit Peter Bier gesprochen, der ein Buch geschrieben hat über Rosa Luxemburg. Die Revolution ist großartig, was Rosa Luxemburg uns heute noch zu sagen hat. Und vieles von dem, was wir jetzt nur antippen konnten, ist dort ausführlich dargelegt. Also die Frage der Nation, Rosa Luxemburgs Interpretation des Kapitals, die Landnahmetheorie und wie die auch in feministischen Debatten wieder aufgegriffen wurde. Das und mehr findet sich in diesem Buch wieder und das ist quasi sozusagen die Leseempfehlung hier in unserem Rosa-Luxemburg-Mittagsmagazin und ich danke dir, Peter, dass du auch Teil davon gewesen bist.
Ich danke für die Einladung und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag.